Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Wir haben heute einige Premieren. Zum ersten Mal habe ich hier einen Zettel vor mir liegen, weil ich einige Dinge irgendwie kundgeben darf, soll. Aber zunächst einmal, lass uns zurückschauen, wie war der Erbrechtstag?
Ja, wir haben ihn ja beim letzten Mal angekündigt, den österreichischen Erbrechtstag. Da war er noch vor uns, jetzt ist er hinter uns. Und ich kann nur sagen, das war aus meiner Sicht eine ganz tolle Veranstaltung, hat wirklich Freude gemacht. Hochinteressiertes Publikum, voller Saal, viele, viele Zuschauer und Zuhörer, die online zugeschaltet waren. Und was mir besondere Freude gemacht hat, war, dass unser wissenschaftlicher Beirat mit so einer großen Freude, mit so einem Enthusiasmus dabei war. Wie hast du es empfunden, Christian?
Du, ich kann mich dir da nur anschließen. Es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. All das, was du gesagt hast, teile ich natürlich und zusätzlich, aber auch die Beteiligung des Publikums war sehr beeindruckend. Und allem voran, was mich persönlich irgendwie besonders erfreut hat und beeindruckt hat, war diese wertschätzende, positive Atmosphäre. Also es war irgendwie nicht irgendwie negativ oder rechthaberisch, sondern es war, finde ich, so, vielleicht war das nur eine Wahnvorstellung, aber es war irgendwie der ganze Tag getragen von diesem Interesse und der Freude am Meinungsaustausch und auch ja, neuen Ideen und offenen Fragen.
Ja, war gut. Das habe ich genauso empfunden. Es hat ja zu vielen Fragen unterschiedlichste Meinungen gegeben und wie du es richtig sagst, es hat zwar eine intensive Diskussion gegeben, aber getragen wirklich irgendwie von einem gemeinsamen Erbrechtsspirit.
Ja, das ist eine gute Aussage. Wobei eine Sache, und damit müssen wir es auch schon lassen, weil das klingt irgendwie so merkwürdig, wenn wir unsere Veranstaltung so beweihräuchern, aber eins war schon auch nachhaltig, wie soll ich sagen, fast geradezu verstörend, wie oft ich auf unseren Podcast angesprochen wurde.
Ja, du, ja. Ich auch. Und toll. Das ist aber schon schön. Ich glaube, wir haben wirklich schon einige Hörer, viele Hörer.
Ja, weil wir glauben ja, wir reden hier eigentlich nur natürlich nur zu uns und irgendwie in den, was sagt man noch, Äther, ins Nichts, in die Leere, in die Ewigkeit. Es bleibt ja alles gespeichert im Internet, glaube ich.
Also ich glaube, es ist einmal Zeit, auch unseren Zuhörern Danke zu sagen.
Ja. Ein sehr, sehr großes Danke für Ihr Interesse und ja, dass Sie uns angesprochen haben am Erbrechtstag. Und in dem Zusammenhang, das war jetzt gar nicht geplant, komme ich zu meinem Zettel.
Das war ein guter Übergang.
Das war ein guter, spontaner Übergang. Und zwar, wir haben folgende Neuigkeiten. Erstens, wir haben eine Homepage. Und die heißt, ich schaue aufs Blattl, www.mounterbrecht.com. Ich soll sagen com, aber es funktioniert auch, wenn Sie www.mounterbrecht.at eingeben. Unser Nikolaus, er heißt wirklich so, Nikolaus Koller, herzliche Grüße, hat mir eigentlich eingeschärft, ich darf nur sagen mounterbrecht.com, weil das ist
.com, das klingt besser.
Ah ja, okay. Ja. Nein, also ich weiß es nicht, Sie können auch mounterbrecht.at anklicken, dann kommen Sie auf unsere Homepage. Warum ist das interessant? Und jetzt kommt, dort gibt es auch unsere E-Mail-Adresse, die lautet, ich schaue wieder runter, mounterbrecht.com. Und Sie sind herzlich eingeladen, wir würden uns freuen, nachdem wir jetzt wissen, dass es Sie gibt, wenn Sie uns einfach schreiben Sie dorthin. Feedback, Fragen, was auch immer, oder?
Haben ja, wir bitte, Anregungen. Wir freuen uns da auch in einen Austausch mit unseren Zuhörern zu kommen und freuen uns über Anregungen, Ideen auch für kommende Podcasts. Ich bin sehr neugierig. Ich hoffe, dass da viel reinkommt.
Genau. Bitte schreiben Sie auch dazu, ob wir Ihre Frage allenfalls vorlesen dürfen. Immer anonym, oder? So wenn wir es immer halten.
Ja, das würde ich sagen.
Oder mit irgendeinem fiktiven Vornamen. Aurelius oder was auch immer, oder ohne Vornamen.
Es sei denn, es ist gewünscht. Ne?
Es sei denn, es ist gewünscht, wenn Sie wollen, dass wir Ihren Namen nennen.
Wir Sie nennen bitte, sollen gerne.
Bitte, also dann bitte einfach nur dazu sagen. Ja, wir sind heute in der 8. Folge, habe ich mir auch aufgeschrieben. Und jetzt schaue ich nicht mehr hinunter, weil unten steht nichts mehr. Und wir haben uns entschlossen, heute zum ersten Mal einen Themenbereich zu thematisieren, zu beleuchten, den wir bisher noch gar nicht uns angeschaut haben, nämlich das Pflichtteilsrecht.
Und dabei eines der wichtigsten Felder im Erbrecht.
Das Pflichtteilsrecht. Wie packen wir es an? Wie fangen wir an? Fragen wir uns vielleicht zunächst einmal, was das ist, lieber Andreas. Willst du uns vielleicht nur da grob einführen?
Nähern wir uns ganz langsam diesem Thema. Und ich sage gleich eingangs dazu, wir werden da heute nur uns bemühen um einen groben Streifzug durch das Pflichtteilsrecht, weil es gibt ja so viel unendliche Themen und Fragestellungen im Pflichtteilsrecht, bei denen man sich auch natürlich unendlich vertiefen kann. Das werden wir heute nicht tun. Ich glaube, Ziel soll es einmal sein, dass wir uns das Pflichtteilsrecht als Ganzes systemisch anschauen. Und ich glaube, da muss man wirklich einmal beginnen bei der Fragestellung, ja, was ist das eigentlich, der Pflichtteil? Was sagt uns da das Gesetz? Das Gesetz sagt uns, der Pflichtteil ist ein zwingender Anteil an der Verlassenschaft. Ein zwingender Anteil an der Verlassenschaft, der den Pflichtteilsberechtigten zusteht. Das ist schon diese gesetzliche Formulierung sehr missverständlich eigentlich. Und wer sind diese Pflichtteilsberechtigten? Das sind die Nachkommen und das ist der Ehegatte und der eingetragene Partner. Diesen steht also zwingend ein Anteil an der Verlassenschaft zu. Ja, ich würde sagen, da starten wir mal. Aber was heißt Anteil an der Verlassenschaft?
Ja, verzeih, wenn ich da gleich innehalte, weil ich es doch als erstaunlich und spannend finde und weil ich mir nicht sicher bin, wie weit verbreitet eigentlich die Kenntnis ist, was Pflichtteil tatsächlich bedeutet. Ich bin mir da nicht sicher, es gibt überhaupt keine Untersuchungen, es gibt immer nur so Behauptungen, wie zum Beispiel das Pflichtteilsrecht ist in der österreichischen Bevölkerung tief verankert. Untersucht und befragt wurde, da wirklich repräsentative Befragungen gab es da nicht, gibt es keine Untersuchungen. Und ich zweifle daran, dass wirklich ein signifikanter Teil der nicht juristischen Bevölkerung, ich rede jetzt nicht von den juristisch ausgebildeten Menschen, wirklich versteht und weiß, was das bedeutet. Also, das Pflichtteilsrecht bedeutet, dass bestimmte Angehörige, und zwar nur die Kinder, bei deren fehlen die Kindeskinder, bei deren fehlen die Urenkel, das heißt die Abkömmlinge, und der Ehegatte oder eingetragene Partner zwingend, weil das Gesetz das sagt, das heißt, und nur dann ist es ja spannend, selbst dann, wenn der Verstorbene dies nicht wünscht, einen Anteil an seinem Vermögen erhalten müssen. Und das ist für sich genommen, glaube ich, schon einmal ein Punkt, wo man kurz stehen bleiben kann und soll. Warum? Was bedeutet das aus der Sicht derjenigen, die dieses zwingende Recht haben? Was bedeutet das aus der Sicht derjenigen, die von diesem zwingenden Recht belastet sind? Und bevor wir uns das anschauen, bleiben wir noch vielleicht kurz bei der Beobachtung der Wirklichkeit. Ein zwingendes Recht, Abkömmlinge oder Ehegatten, daraus folgt, dass natürlich nur diejenigen von diesem zwingenden Recht betroffen sind, das heißt, in ihrer Freiheit über ihr Eigentum zu verfügen, beschränkt werden, die Abkömmlinge oder Ehegatten haben. Das heißt, das Pflichtteilsrecht betrifft nur oder schützt nur, je nachdem, in wessen Perspektive Sie sich jetzt begeben, wirklich das Verhältnis Abkömmling zum Vater, zur Mutter, zu Großeltern oder Verhältnis zu den Ehegatten, nicht aber zum Beispiel im Verhältnis zum verstorbenen Bruder. Das heißt, jemand, der keine Kinder hat und nicht den Weg in die Ehe oder eingetragenen Partnerschaft gewählt hat, ist in keiner Weise beschränkt, über sein Vermögen von Todeswegen zu verfügen.
Aber dann bleiben wir gleich einmal auf dieser Ebene. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, wie eigentlich dieser Einschnitt, dieser Eingriff in die Testierfreiheit, in die Eigentumsfreiheit des Erblassers zugunsten der Kinder und des Ehegatten gerechtfertigt werden kann, welche Überlegungen des Gesetzgebers da eigentlich dahinter stehen.
Ja, welche?
Das halte ich für extrem schwierig, das zu begründen.
Naja,
überlegen wir es einmal, was ist der Grund?
Was wird eigentlich vorgebracht? Das ist ja wirklich interessant.
Vorgebracht, es wird eigentlich sehr diffus vorgebracht, nicht?
Ja,
also du hast vorhin zum Beispiel angesprochen, diese Untersuchung, ich glaube, das geht auf Rudolf Welser zurück, oder? War das so? Die Fragestellung an Notarinnen und Notare, Pflichtteilsrecht ja oder nein? Und die Überlegung, wie sehr ist das Pflichtteilsrecht eben im Rechtsbewusstsein der Bevölkerung verankert? Da gab es doch diese Untersuchung, hast du denn mitgearbeitet bei der Untersuchung?
Du zwingst mich hier vor. Also dazu muss man Folgendes Beobachtendes feststellen. Diese Fragestellung, die wir uns jetzt da irgendwie aufwerfen, nämlich was ist eigentlich der Pflichtteil und wie rechtfertigt man das? Ich finde, das lohnt sich.
Das ist wichtig.
Nämlich das Wichtigste zu fragen, denn ja, man muss schon sich vor Augen halten, wie sehr eigentlich die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung allergisch sind gegenüber Eingriffen des Gesetzgebers in ihr Vermögen, in ihre Disposition von Todeswegen. Stichwort Erbschaftssteuer, also die Vorstellung, dass wenn ich versterbe und mein Vermögen, das ich hart ererbt habe oder natürlich erarbeitet habe, dann der Staat da irgendwas wegknabbert, ist für viele Menschen, ich sage das ganz neutral, nur beobachtend, ja extrem irritierend und es wird abgewehrt, während gleichzeitig seit Beginn des ABGB, seit 1811, ein Teil der Bevölkerung, also ca. 40%, 50%, eigentlich zwingend zu einem namhaften Teil ihres Vermögens in dieser Freiheit beschränkt sind.
Entschuldige, mit allen Konsequenzen, die daraus resultieren, mit der Gefährdung von Unternehmen, wir sind jetzt sehr ungenau, mit der Gefährdung von Liegenschaften etc., alles eigentlich Aspekte, die gerade auch gegen eine Erbschaftssteuer vorgebracht werden. Also wir haben ja durchaus eine vergleichbare Lage.
Und bleiben wir jetzt noch einmal, bevor wir uns jetzt gleichzeitig die Frage stellen, warum und wieso und was war damals bei der Untersuchung, bei dieser Umfrage, bei den Notaren, ich komme dazu, vielleicht doch noch ein paar Worte zu diesem Pflichtteilsrecht mit Blick auf seinen Inhalt. Pflichtteilsrecht heißt, ich bleibe jetzt mal bei den Kindern. Kinder, unterstellen wir, jemand hat zwei Kinder, die müssen einen zwingenden Anteil bekommen, unabhängig davon, und das ist, glaube ich, mal eine wichtige Beobachtung, weil in anderen Ländern gibt es abweichende Regelungen, unabhängig davon, ob sie es brauchen, unabhängig davon, ob sie jetzt besonders liebenswürdig waren oder weniger liebenswürdig. Der Pflichtteil wird erst dann gefährdet, wenn das Kind so ein richtiges Dreckschwein war, Entschuldigung den Ausdruck, also da gibt es dann die Erbunwürdigkeit, dazu kommen wir, Möglichkeit der Enterbung. Aber davon abgesehen, ein zwingender Mindestanteil, der nicht an die Bedürftigkeit anknüpft, kommen wir zur nächsten Beobachtung, der statistisch typischerweise zugunsten von Kindern greift, die natürlich Kinder sind, aber typischerweise dem Lebensalter nach keine Teenager, nicht am Beginn des Berufslebens, sondern durchschnittliche Lebenserwartung, rechnen Sie sich selber aus. Das stimmt jetzt nicht, was ich sage, weil ich schätze bei 86 Jahre, typischer Alter des Kindes, das pflichtteilsberechtigt ist.
Ungefähr 60.
60. Ne? Das heißt, die es brauchen könnten, wenn sie an den Gedanken, wenn sie den Gedanken
sind, die Enkelkinder,
ja. Aber die müssen auch noch warten.
Bis das mag historisch anders gewesen sein.
Also das Pflichtteilsrecht ist schon hochinteressant. Es ist eine zwingende staatliche, wenn man so will, behaupte ich jetzt, Umverteilung im Ergebnis innerhalb eines bestimmten Personenkreises, also innerhalb der vom Verstorbenen, der Verstorbenen zu den Abkömmlingen. Und ja, ich weiß, ich habe es jetzt nicht genannt, auch den Ehegatten, der vielleicht ein bisschen anders zu beurteilen ist, weil das beruht auf einem Vertrag, aber dazu kommen wir noch. So, und aber wo wir jetzt sind, und das ist doch irgendwie bemerkenswert, dass das Pflichtteilsrecht per se in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Meinung, soweit ich das überblicken kann, eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, außer Streit steht, sondern außer Interesse ist, oder? Also es gibt ja keine Diskussion außerhalb der Juristenszene über den Bestand oder die Sinnhaftigkeit des Pflichtteilsrechts.
Keine große Diskussion, aber du wirst es in der Praxis oft erleben. Es gibt im Einzelfall schon großen Ärger und Unverständnis über das Pflichtteilsrecht bei Personen, die zu uns kommen, die bis da mit dem Erbrecht und Pflichtteilsrecht nichts zu tun hatten. Aber es entwickelt sich keine große Diskussion über das
Pflichtteilsrecht. Die Leute betroffen sind. Wobei das ist, ich weiß nicht, du bist ja Notar. Das heißt, zu dir kommen typischerweise davon, unterstelle ich jetzt aber, korrigiere mich, eher die potenziellen Testatoren, das heißt die Eigentümer, die jetzt von dir zu Lebzeiten erfahren, wissen Sie was, Sie sind gar nicht frei, über Vermögen zu disponieren, sondern Ihre drei Kinder, von denen Sie ein bisschen entfremdet sind, die kriegen einen Mindestanteil, obwohl nur eines der drei Kinder zum Beispiel Ihnen nahesteht. Ich meine, die sind alle über 60, das Leben ist lang, da kann sich schon sowas ergeben. Und die sind dann bisweilen irritiert. Spannend finde ich, die Personen nach dem Tod, die sind, also die Abkömmlinge, sind dann nach meiner Erfahrung glühende Befürworter
des Pflichtteilsrechts. Ja, aber die Pflichtteilsschuldner nicht.
Ja, besonders bizarr sind dann jene, die man, wie soll ich sagen, dabei vertritt oder berät, wie sie um ihren Pflichtteil kämpfen und die dann ein halbes Jahr später kommen, um nun mit Blick auf ihre eigene Zukunft oder ihr eigenes Ende um Rat zu suchen, wie sie den Pflichtteil umgehen können. Also, aber sind ja alles nur anekdotische Beobachtungen.
Ich möchte trotzdem noch einmal drauf bleiben. Wie lässt sich der Pflichtteil denn begründen?
Aber jetzt kommen wir zum Wälzer. Also jetzt müssen die Hörer Folgendes wissen. Die allgemeine Bevölkerung, wie gesagt, die fängt mit dem Pflichtteil, glaube ich, gar nicht viel an. Die glauben, Pflichtteilsrecht lautet, die Kinder, die lieb und brav sind, kriegen natürlich alles.
Ja.
Aber darum geht es nicht. Das Witzige daran ist ja, die Kinder, die nicht zwingend besonders lieb oder besonders brav sind, kriegen auch was. Also innerhalb dieser Erbrechtsbubble, da war der Pflichtteil insbesondere vor dem Erbrechtsänderungsgesetz 2015 doch einige Jahre von fehlgeleiteten, wenn man jetzt ein Verfechter des Pflichtteilsrechts ist oder mutigen Vertretern der Wissenschaft kritisiert. Allem voran, Entschuldigung, ich selbst habe da mich rechtspolitisch kritisch geäußert und bin hoffnungslos in der Diskussion untergegangen. Wie gesagt, in der Fachdiskussion, wobei es spannend war zu sehen, mit welch meines Erachtens stumpfen Argumenten dieser Pflichtteil verteidigt wurde. Und eines der geradezu ein Totschlagargument, eine Petitio Principi war, das Pflichtteilsrecht ist in der Bevölkerung tief verankert. Und der Rudolf Welser, mein verehrter akademischer Lehrer, und das bringe ich jetzt eben noch an, der hat tatsächlich, es gibt dafür überhaupt keinen Beleg, aber der hat einmal eine Umfrage gemacht. Er hat an alle österreichischen Notare einen Fragebogen geschickt und von diesen, ich weiß gar nicht, was 400, 500 Notaren kamen, glaube ich, damals 100 zurück. Ich weiß das deswegen, weil ich war ja der Assistent, der da mit Kolleginnen und Kollegen daran gearbeitet. Und da kam der Fragebogen zurück und die Mehrheit der Notare, die überwältigende Mehrheit, hat auf die Frage, soll der Pflichtteil abgeschafft werden, das verneint. Wobei ich spannend fand, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr vor den Augen, aber ich glaube 18% haben gesagt abschaffen. Das fand ich ja interessant eigentlich, das ist ein hoher Wert.
Aber ich habe diese Untersuchung dem Grunde nach nicht verstanden. Auch die Adressaten dieser Fragestellung waren vielleicht die falschen für die Beurteilung, ob das Pflichtesrecht wirklich im Rechtsbewusstsein der Bevölkerung verankert ist. Aber auch das Ergebnis, ja auch wenn man sagen würde, es sei verankert im Bewusstsein der Bevölkerung, weiß ich noch immer nicht, was man mit dem Ergebnis als Begründung für das Pflichtesrecht anfangen sollte. Ich habe das nie ganz verstanden. Weil zumindest bei dem, wo das Pflichtesrecht dann schlagend wird, der also nicht freiwillig dem Pflichtesberechtigten zuteilen möchte, und nur um den geht es ja beim zwingenden Pflichtesrecht, bei dem fängst du mit dem Argument, es sei in seinem Bewusstsein verankert, weniger.
Tu mir schwer, aber ich bemühe mich, weil du rennst natürlich bei mir offene Türen ein. Aber in der Tat glaube ich schon, dass einfach bei der Überlegung und bei der intellektuellen Hygiene es wichtig ist, sich vor Augen zu halten, dass dieses Rechtsinstitut natürlich nicht für jene Konstellationen Relevanz entfaltet, in denen der Verstorbene ohnehin seine Kinder gleich bedenkt, sondern in jenen Varianten, in denen er das nicht wünscht. Und wenn ich gleich ergänzen darf, das können natürlich Situationen sein, wo er, keine Ahnung, irgendeiner familienfremden Person, wem auch immer, die Verlassenschaft, sein Vermögen hinterlassen will. Sehr häufig ist es aber gar nicht so. Sehr häufig geht es um eine vom Gesetz abweichende Verteilung innerhalb der Familie. Dass eben zum Beispiel der Sohn, der erfolgreicher Rechtsanwalt geworden ist, einfach auch nichts mehr benötigt. Und vielleicht die Tochter, die, keine Ahnung, genauso großartig ist, aber halt eine Künstlerin, die jetzt vielleicht nicht so ökonomisch erfolgreich realisiert, weil der Markt ihre Fähigkeiten halt nicht honoriert, vom Verstorbenen wesentlich mehr kriegen soll. Ja. Und da sagt eben unsere Rechtsordnung, das zwingende Recht, nein, in einer gewissen Basis, wir haben ja noch nicht gesagt, wie hoch der Pflichtteil ist, das heißt nicht, dass die Kinder gleich behandelt werden müssen, aber eine gewisse Quote, wir kommen noch dazu, sagen wir es halt jetzt einfach kurz, die Hälfte der gesetzlichen Erbquote, das schauen wir uns dann noch an, das müssen die kriegen. Und das, ja, wir haben ja schon oft erwähnt, 2015 das neue Erbrecht, Erbrechtsänderungsgesetz, mit zahlreichen Veränderungen im Pflichtteilsrecht, vielen, vielen Veränderungen. Und da war spannend zu lesen, wie der Gesetzgeber in den Gesetzesmaterialien sich zu dieser Fachdiskussion, die er natürlich kannte, jetzt eben deklariert. Und das war eigentlich relativ enttäuschend, weil in diesen Gesetzesmaterialien gibt es nicht mehr als den Hinweis, dass der Gesetzgeber am Pflichtteilsrecht festhält.
Ja, das war's.
Das war's. Mehr war da nicht Punkt drin. Aus, mehr war, mehr war da nicht zu erfahren. Ja. Und jetzt. Ja, was wurde denn vorgebracht von den Verteidigern oder wird vorgebracht von den Verteidigern des Pflichtteilsrechts? Sehr viele bringen vor, neben dieser tiefen Verankerung, dass das Pflichtteilsrecht streitvermeidend wirkt.
Mhm. Das ist interessant.
Ja, weil wie soll ich sagen, bei Testamenten, die vielleicht subjektiv inakzeptabel erscheinen, bekommen dann die nahen Angehörigen doch noch wenigstens einen Anteil. So,
ist ja auch nur eine Behauptung. Schwieriges Argument. Also wir wissen doch, dass die meisten oder die größten erbrechtlichen Prozesse sich eigentlich um das Pflichtteilsrecht drehen. Also erst durch diesen zwingenden Charakter des Pflichtteilsrechts und die vielen Fragen, die sich da stellen, ergeben sich ja viele Streitfälle. Also dieses Argument halte ich für nicht stichhaltig. Streitvermeidung durch Pflichtteilsrecht, das scheint mir...
Ja, das ist dann die Idee, dieser Gedanke, der dahinter steckt, ist, dann wird das odiose Testament vielleicht nicht so unbedingt sofort bekämpft, weil man kriegt ja wenigstens einen gewissen Anteil.
Wenn es odios ist, dann wird es trotzdem zusätzlich bekämpft.
Bist du jetzt hier ein Pflichtteilsgegner?
Nein, ich bin gar nicht ein Pflichtteilsgegner. Ich habe nur wirklich, hätte wirklich Lust zu verstehen, wie man das Pflichtteilsrecht wirklich nachvollziehbar begründen kann. Ich habe ja auch eine gewisse Freude am Pflichtteilsrecht und ich wäre wahrscheinlich auch einer der Kollegen gewesen, die gesagt hätten, ja, ich weiß es nicht, das Pflichtteilsrecht soll bleiben. Warum? Weil wir Notarinnen und Notare und auch die Erbrechtsanwälte in diesem Kosmos des Erbrechts und Pflichtteilsrechts leben und uns ja geradezu gar nicht vorstellen könnten, dass dieses Pflichtteilsrecht, das es seit 1811 gibt im ABGB, dass das plötzlich verschwindet. Aber ich lege offen, erkenne keine nachvollziehbare Begründung für das Pflichtteilsrecht als Eingriff in die Testierfreiheit und Eigentumsfreiheit.
Naja, dann bist du, würde ich sagen, jemand, dem das Eigentum, die Freiheit des Eigentums offenbar besonders wichtig ist, dem das als ein sehr, sehr hohes Gut vor Augen schwebt.
Da habe ich was mit der Verfassung gemein.
Ja, absolut. Ich meine das überhaupt nicht kritisch. Zum Beispiel im angloamerikanischen Raum, die ja das Pflichtteilsrecht nicht kennen, darf ich davon ausgehen, dass das eine der zentralen Überlegungen dahinter ist. Derjenige, der das Eigentum begründet hat, erworben hat, der soll frei bestimmen, wem es gehört. Die gekorenen Erben anstelle der geborenen Erben, jetzt historisch gedacht, also ein ganz anderer Gedanke, das Vermögen soll innerhalb dieser Sippe, dieses Haufens, dieser Rotte, dieser Familie, das Vermögen soll in der Familie bleiben. Kommt ganz woanders her, nicht aus dem Individualismus, nicht aus dem Freiheit des Eigentums, sondern aus älteren Schichten. Das Vermögen soll in der Sippe bleiben. Der Eigentümer ist eigentlich nur sowas bei den Germanen, der Treuhänder, treuhändischer Halter dieses Eigentums als Teil des Zusammenhalts auch der Gesellschaft. Pflicht als Recht als Ausformung und Bestätigung der Familie an sich. Du merkst, wie schwer ich mir dabei tue, weil das natürlich alles Bilder sind, und auch eigentlich Erklärungen, die, glaube ich, nicht besonders zeitgemäß sind, also die nicht jetzt sehr en vogue sind, weil wir ja in einer Zeit leben, die eigentlich weniger von diesem Gedanken, so nehme ich halt wahr, weniger von diesem Gedanken des Zusammenhalts geprägt ist.
Ja, man kann es wahrscheinlich wirklich nur begründen durch einen über das Unterhaltsrecht hinausgehenden Versorgungsgedanken, Beistandsgedanken, familiären Beistandsgedanken.
Wobei man dann immer in unserer Diskussion dazwischen grätschen muss, nicht bei den Begriffen, weil das auch so oft gebraucht wird, wenn du zu Recht sagst oder darauf hinweist, Unterhaltsgedanke, Pflichtteilsrecht ist nicht Unterhaltsrecht.
Ja, es gibt das Unterhaltsrecht
über das Unterhaltsrecht hinaus. Also es geht also nicht darum, dass jemand bedürftig ist. Vielleicht nur zur Erklärung
für unsere Zuhörer, ja. Auch wenn der unterhaltspflichtige Elternteil stirbt, dann geht diese Unterhaltspflicht zugunsten der Kinder über auf die Erben, begrenzt mit dem Wert der Verlassenschaft. Das heißt, das Unterhaltsrecht, der Unterhaltsanspruch der Kinder ist ja durch den im Todesfall abgesichert gesetzlich. Das heißt, wir müssen das Pflichtteilsrecht begründen durch einen Gedanken, der über diesen Unterhaltsgedanken hinausgeht.
Ist schwierig. Und es wär wirklich interessant, länger, intensiver eine Diskussion mit tatsächlich glühenden Verteidigern des Pflichtteilsrechts zu führen und nicht nur, wie es bisher passiert ist, einfach einen schriftlichen Schlagabtausch, wo halt diese Argumente mehr oder minder dann da im luftleeren Raum dann stehen geblieben sind. Denn insbesondere, das kann man vielleicht auch noch erwähnen, im historischen Rückblick hat sich das haben sich die Lebensumstände, haben sich die Umstände dieser Rechtsordnung natürlich massivst verändert. 1811, wie hoch war damals die Lebenserwartung? Genau weiß ich es jetzt nicht, aber sie war bedeutend geringer im Schnitt. Wie alt waren die typischen Pflichtteilsberechtigten?
Da wird das so 40, 20 gewesen sein, wahrscheinlich in der Größenordnung.
Sagen wir Größenordnung 20 oder unter 20. Wie ausgebildet war damals das Sozialsystem überhaupt nicht? Das heißt, der spekulativ jetzt vermutete historische Versorgungsgedanke dieses Pflichtteilsrechts, der ist jetzt für den typischen Fall, natürlich gibt es auch diese ausgerissenen, seltenen Fälle des furchtbaren frühen Ablebens, aber der ist einfach nicht mehr gegeben. Pflichtteilsrecht schützt die Frühpensionisten und die, die es wirklich brauchen, ja, also die Generation um die 20, die Enkelkinder, die kommen ja nicht ran. Die müssen dann warten und lieb sein, noch weitere 25 Jahre, damit sie dann auch was kriegen vom Familienvermögen. Also dahinter steckt auch eine sehr, sehr spannende Frage der, ich will jetzt nicht sagen Umverteilung, der Verteilung von Vermögenswerten aufgrund zivilrechtlicher Normen, die im breiten Diskurs, ich wiederhole mich, eigentlich nicht vorkommen. Nicht alle streiten über die Erbschaftssteuer. Pflichtteilsrecht heißt Enteignung von einem Teil der Bevölkerung. Ich habe es eh schon skizziert. Und jetzt vielleicht davon ausgehend die nächste Beobachtung. Enteignung, jetzt war ich ein bisschen hart, ja. Das bezieht sich natürlich nur auf das Pflichtteilsrecht der Kinder. Was meine ich damit? Der Zeugungsakt führt mit einem Schlag, egal ob bewusst, unbewusst, trunken, mit Glück, fröhlich, unfröhlich, was auch immer, wie Sie sich das vorstellen, führt dazu, dass diese gesetzliche Beschränkung greift. Davon glaube ich, zentral zu unterscheiden das Pflichtteilsrecht des Ehegatten, warum, oder des eingetragenen Partners, weil dieses ja auf einem im Endeffekt Vertragsschluss beruht. Nicht? Auf einem Vertragsschluss zweier regelmäßig volljähriger, geschäftsfähiger Personen, die im Idealfall sich vorher darüber informiert haben, welche Rechtsfolgen dieser Vertragsschluss zeitigt und was sie vielleicht abweichend regeln können. Man kann das Pflichtteilsrecht ja einvernehmlich unter Erwachsenen auch ausschließen durch einen Pflichtteilsverzicht.
Das wird gestern noch immer zu selten gemacht, dass sich bei Eheschließung die Eheleute Gedanken darüber machen, ob sie sich mit der Eheschließung auch wirklich pflichtteilsrechtlich miteinander verbinden wollen. Und ich erlebe das sehr oft in meiner Beratung, wo es dann meistens um Eheverträge geht, nicht? Also die Leute kommen vor der Eheschließung wegen des Ehevertrags und so weiter. Ja. Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Und dann belehre ich sie natürlich immer auch, aber deswegen sind sie gar nicht gekommen in der Regel, über die Erb- und pflichtteilsrechtlichen Konsequenzen der Eheschließung. Und da kommt es immer wieder vor, dass die Eheleute dann sagen, die künftigen, ja, also pflichtteilsrechtlich wollen wir uns eigentlich nicht, zumindest nicht in diesem Ausmaß miteinander verbinden. Wir schließen einen wechselseitigen, vielleicht nur teilweisen Pflichtteilsverzichtsvertrag. Also ich glaube, das ist etwas, das man sich schon bei der Eheschließung konzentriert überlegen sollte, vor allem in jenen Fällen, wo wir Patchwork-Familien haben, wo vielleicht beide Kinder haben aus einer früheren Beziehung und so weiter, ist das ein ganz, ganz wichtiges Beratungsthema aus meiner Sicht.
So, da kann ich dir nur zustimmen. Und wir werden es heute nicht im Detail vertiefen können, aber ein paar Schlaglöcher müssen wir schon bringen, damit das auch wirklich ankommt. Das Pflichtteilsrecht des Ehegatten wurde, Details werden folgen, ich glaube eher zufällig von einem relativ unbewussten somnambulen Gesetzgeber zuletzt noch wesentlich verstärkt. Das heißt, die pflichtteilsrechtliche Position des Ehegatten ist auch im Vergleich und im Verhältnis zu Kindern sehr stark. Der Eheschluss wäre daher, wenn man das wünscht und wenn das für jemanden interessant ist, mit Blick auf seine Absichten oder ihre Absichten, kann ein Vehikel sein, das Pflichtteilsrecht der Kinder zu beeinflussen. Daher sollte man, wenn man hier ein Bedürfnis empfindet, sich diesbezüglich auch beraten lassen und sich das überlegen.
Aber Christian, entschuldige, finde ich ganz wichtig, was du sagst, und mach mal vielleicht nur kurz ein Beispiel, weil das viele ja nicht ganz vor Augen haben. Gerne. Also nehmen wir an, jemand hat 2 Kinder. Der Pflichtteil der Kinder ist insgesamt immer 50% der Verlassenschaft. Das heißt, in dem Fall sind die Pflichtteilsquoten jeweils 1/4. Und wenn derjenige
jetzt... Oder ist verwitwet oder geschieden.
Ja, ne? Oder ein, ja, genau. So, und wenn derjenige jetzt heiratet, und davon sprichst du ja, dann hat eine Ehegattin, die auch pflichtteilsberechtigt ist, und ihr Pflichtteil wird sein 1/6. Aber sie reduziert damit den Pflichtteil der beiden Kinder von jeweils 1/4 auf jeweils 1/6. Das heißt, und genau dieses...
So beginnt schon.
Nur genau,
bei dieser Quote.
Ja. Genau. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Was bedeutet das für Sie? Wollen Sie durch die Eheschließung vielleicht die Quoten der Kinder reduzieren? Ist das gut für Sie? Wollen Sie das? Oder stört Sie mehr der Pflichtteil der Ehegattin? Und je nachdem, so muss man beraten, je nachdem genau. Muss man dann
auch gestalten. Machen wir ein anderes Beispiel. Machen wir das Beispiel eben, dass es gar keine Kinder gibt. Und dass das Pflichtteilsrecht des Ehegatten im Gegensatz zu dem, was ich jetzt gesagt habe, nicht irgendwie eine Möglichkeit, ein Vehikel wäre, das Pflichtteilsrecht anderer Personen zu beeinflussen. Sondern es geht wirklich nur um das Verhältnis dieser zwei, so stelle ich es mir vor, warum heiratet man heute nicht? Also die Menschen, hoffe ich, heiraten ja, weil sie sich ineinander verlieben, weil sie vernarrt sind, weil diese... Ja, wie man es halt irgendwie in den Filmen irgendwie sieht, weil diese Bilder aufgerufen werden, einfach weil sie glücklich sind. Und leider lassen sie sich relativ selten auch rechtlich beraten. Und diejenigen, die eben so glückhaft in diesen Vertrag hineinstolpern, die vermutlich gehen davon aus, dass es ja eine Rechtsordnung gibt, die ja dann irgendwelche Rechtsfolgen an das Ganze knüpft, sodass man unsere Beratung nicht braucht. Und jetzt spielen wir das in einem Beispiel durch. Das, was man also auf der Universität lernt, was sind die Rechtsfolgen der Ehe, wenn man keine abweichende Vereinbarung trifft? Die Rechtsfolgen der Ehe bestehen darin, dass während der Ehe die sogenannte Gütertrennung gilt. Das bedeutet, alles das, was jeder im Eigentum hat, bleibt in seinem Alleineigentum. Alles, was der eine oder die andere verdient, bleibt ebenfalls in seinem Eigentum. Es entstehen allenfalls Unterhaltsansprüche, die man im Rahmen der Ehe einvernehmlich regelt. Aber ein Beispiel, wenn der Papa von ihm den Liebenden jetzt sagt, okay, ich schenke euch ein Haus, damit ihr irgendwo wohnen könnt, er schenkt es nur seinem Sohn ins Eigentum, dann bleibt es sein Alleineigentum, Gütertrennung. Scheitert diese Ehe und es kommt zur Trennung unter Lebenden, also zur Scheidung, dann, was ich auch schon kurios irgendwie finde, wird die Vermögenssteigerung, die während der Ehe stattgefunden hat, dann doch geteilt. Also das Gesetz sagt, die ehelichen Ersparnisse werden aufgeteilt. Und von dieser Aufteilung des Zugewinns, der während der Ehe getrennt blieb, ganz eigenartig, also während der Ehe Gütertrennung.
Und plötzlich alles in einen
Topf. Und danach wird dann aufgeteilt. Und dann
Christian, nur weil du die geschenkte Liegenschaft erwähnt hast, die kommt nicht in den Aufteilungstopf.
Und dann ist es ja alles total kompliziert, damit spannend ist, nicht? Weil dann gibt es diese Ausnahme im 81er und die sagen, okay, aber das, was ein Ehegatte geerbt hat während der Ehe oder geschenkt bekommen hat, wird nicht aufgeteilt. Oder auch das, was in seinem Unternehmen gebunkert ist, um es vereinfacht zu sagen. Das heißt, es kommen natürlich immer Bilder, immer Beispiele, wenn der Sohn beschenkt wird vom Vater, braucht der Vater keine Sorge haben, dass bei der Scheidung etwa diese Villa im 19. aufgeteilt wird. Es wurde während der Ehe dem Mann geschenkt. Das wird nicht aufgeteilt, bitte. Ausnahme Ehewohnung. Aber lassen wir das jetzt beiseite. Ist gleich nach der Scheidung profitiert man nicht von der Vermögenssteigerung des Partners, wenn diese auf Schenkung oder auf Erbfall beruht. Wird die Ehe nun aber nicht wegen einem rechtskräftigen Scheidungsurteil aufgelöst, sondern deswegen, weil er bei der Wanderung auf der hohen Wand ausgerutscht ist, ohne dass es irgendjemand gesehen hat und leider dann 300 Meter runtergerutscht ist, dann kommt es nach dem Tod nicht zu dir, zu der Anwendung dieser Regeln. Vielmehr würde, wenn in seinem Testament steht, ich verstehe mich mit meiner Frau eigentlich gar nicht mehr, mein Alleinerbe ist mein Papa, kriegt die Witwe Pflichtteil von seinem gesamten Vermögen. Und das sind, glaube ich, ist jetzt nur ein Beispiel von Rechtsfolgen, wo viele dies zum ersten Mal hören und sich durchdenken, sich fragen, naja, ist das jetzt eigentlich, entspricht es unseren Vorstellungen? Also ein Beispiel, und dann höre ich auf, dieses Gütertrennung während aufrechter Ehe. In Deutschland ist es ja anders. Dort gilt das Prinzip der Zugewinngemeinschaft. Das heißt, wir heiraten, wir sind ein Team. Okay, du verdienst, ich bin zu Hause. Alles wird zusammengehauen. 50-50. Schon während der Ehe. Nicht erst, wenn es schief geht.
Dein Beispiel wird ja dann noch spannender, weil jetzt könnte man sagen, na gut, ein Todesfall ist etwas anderes als eine Ehescheidung. Da geht man sozusagen, blöd gesprochen, im Guten auseinander, bei der Ehescheidung im Schlechten. Nur es ist ja sogar so, dass das gesetzliche Erbrecht und auch das Pflichtteilsrecht des Ehegatten in dem Fall zustehen würde, selbst wenn das Ehescheidungsverfahren schon eingeleitet wäre und jetzt einer der beiden stirbt. Auch dann ist die überlebende Ehegattin, der überlebende Ehegatte grundsätzlich voll pflichtteilsberechtigt.
Ist voll pflichtteilsberechtigt. Also es gibt ja, wir haben da diese Sonderregel, diese total
46.2 auf
völlig das schief gegangen, über die reden wir mal intensiv. Aber an sich, ja, wenn sie bei der hohen Wand runterrutschen, eine Woche vor Rechtskraft des Scheidungsurteils hat er das Pflichtteilsrecht. Gehen Sie also nicht wandern in so einer Phase. Ja, bleibt zu Hause. Ja. Ja, wollen wir aufpassen.
Du, Christian, ich habe jetzt einen spontanen Gedanken, das ist ein kurzer Exkurs, darf ich den kurz bringen? Nee, ja, weil wir vorhin auch über die Erbschaftssteuer gesprochen haben. Ein wesentliches Argument oder das Argument gegen die Erbschaftssteuer ist ja die Zumutung, dass da in die Eigentumsfreiheit des Verstorbenen eingegriffen wird, der soll sein Vermögen frei verteilen können und das soll nicht besteuert werden. Wenn ich jetzt aber das Pflichtteilsrecht einblende und mir überlege, dass es einen Pflichtteilsberechtigten gibt, der also einen Pflichtteilsanspruch hat und dieser Pflichtteilsanspruch gleichsam schon auf einer Enteignung, einer staatlichen Enteignung des Testators beruht, dann wäre das doch einmal eine interessante Überlegung, ob man nicht nur Pflichtteilsansprüche besteuern sollte. Zumindest könnte man dagegen nicht vorbringen, den Eingriff in die Eigentumsfreiheit des Testators. Nur jenes Vermögen, das zwangsweise Kraft Gesetzes von Todes wegen der Verlassenschaft zugunsten der Pflicht des Berechtigten entzogen wird, wird besteuert.
Bist du in einer der Verhandlungsgruppen zur neuen Koalition? Angeblich verhandeln 300 Leute.
Das klingt dabei
total original.
Aber was sagst du dazu?
Das ist ganz ehrlich, wenn ich das Wort Erbschaftssteuer und Diskussion darüber höre, dann entsteht in meinem Kopf wie ein riesiger Nebel.
Pflichtteilsteuer.
Ja, Pflichtteilsteuer. Klingt wahnsinnig kreativ. Wahnsinnig
derartig. Na, vielleicht denkt da mal jemand weiter drüber nach.
Ja, würde, aber man könnte auch sagen, würde eine Erbschaftssteuer eingeführt werden, ohne deinen Gedanken, dann würde das bedeuten natürlich, dass aus der Sicht des freiheitsliebenden Eigentümers, der jetzt sehr gerne sein gesamtes Vermögen der Foundation für Recht und Verfassung an der Universität Wien vermachen würde, er einerseits zwingend beschränkt wird durchs Pflichtteilsrecht und zweitens auch noch die Erbschaftssteuer dann wegknabbert.
Ja, aber in meiner Konstruktion kann er das der Foundation zuordnen. Der Staat entzieht ihm 50% zugunsten des Kindes und dieser Entzug, dieser Pflichtteil wird besteuert mit 50%.
Ja, und käme jetzt theoretisch, ja, hängt natürlich davon ab, wie das käme, aber käme eine Erbschaftssteuer ohne Tschugo als Lösung, dann würden die 50% Pflichtteil bekommen, davon eine Steuer zahlen und die anderen zahlen von den 50% auch noch Steuer. Ja,
bitte, das war jetzt keine rechtspolitische Diskussion.
Ja, das klang sehr rechtspolitisch.
Nein, es war nur eine konstruktive Überlegung.
Also wir fassen zusammen, also die Zeit verrinnt, dieses Pflichtteilsrecht ist, ich glaube, es gibt zwei Pflichtteilsrechte. Es gibt das Pflichtteilsrecht der Ehegatten und der eingetragenen Partner. Das ist kein Enteignungsrecht, sondern das ist ein Gestaltungsrecht. Und die allermeisten Menschen sind halt nicht beraten oder keine Ahnung, haben keine Ahnung und finden uns nicht und hören diesen Podcast nicht und lassen sich nicht beraten. Das sollte man dringend ändern. Das heißt, Beratung, was sind die Konsequenzen, wenn wir heiraten und keine besonderen Verträge schließen? Wollen wir das? Wenn wir es nicht wollen, welche Möglichkeit gäbe es, das anders zu regeln? Du hast es schon erwähnt, es gäbe die theoretische Möglichkeit, einfach zu sagen, kein Pflichtteilsrecht. Und wenn der nicht mitspielt, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, dann gibt es auch keine Heirat. Und daher, glaube ich, kann man aus meiner Sicht die Auffassung vertreten, dass das Pflichtteilsrecht des Ehegatten eben keine Enteignung ist, sondern das Ergebnis eines
Verratschlusses. Dieses begibt man sich
und ganz was anderes ist das Pflichtteilsrecht der Kinder. Ja. Denn mit denen, solange die minderjährig sind, können sie keinen Pflichtteilsverzichtsvertrag schließen. Okay, wenn die dann volljährig sind, dann können sie mit ihnen verhandeln. Das Pflichtteilsrecht ist ein zwingendes Recht. Es droht und weil die Zeit so davonläuft, würde ich gerne am Ende für heute noch mit einem Mythos aufräumen oder einem Irrglauben, der auf Grundlage unserer heutigen Besprechung bisher entstehen könnte. Und zwar jener, dass das Pflichtteilsrecht, das heißt diese Beschränkung, jetzt bin ich wieder bei den Kindern, die Hälfte der gesetzlichen Erbquote, das heißt die Hälfte dessen, was sie bekämen, wenn es kein Testament gäbe, und daher im Ergebnis die Hälfte des Vermögens ausmachen würde. Das war ja bisher der Sukkus. Und das trifft in den allermeisten Fällen nicht zu, nämlich, oder nicht in allermeisten, in vielen Fällen nicht zu, nämlich dann, wenn diese Quote, die zutreffend beschrieben wurde, nicht nur von dem Vermögen berechnet würde, das der Verstorbene übrig gelassen hat, sondern auch von Zuwendungen unter Lebenden, die er an Dritte gemacht hätte. Es gibt also das hochkomplizierte Recht der Pflichtteilserhöhung wegen Zuwendungen unter Lebenden. Und da kann es passieren, irrsinnig kompliziert, dass die Belastung des Testamentserben im Ergebnis dann noch höher ist als die Hälfte des Vermögens.
Ja, übrigens eins nur, ich glaube, wir haben es nicht deutlich gesagt und wir sollten es betonen, dem Pflichtteilsberechtigten steht nicht wirklich ein Anteil von der Verlassenschaft zu, sondern nur ein wertmäßiger Anteil. Das heißt, wenn er übergangen wird, der Pflichtteilsberechtigte, dann kann er nur einen pflichtteilsrechtlichen Geldanspruch verlangen und hat nicht etwa auch Anspruch auf die nachlasszugehörigen Vermögenswerte. Ich glaube, das ist etwas, was man auch betonen muss.
Weil das ist, in Frankreich ist es anders, nicht? Wenn Sie mit einem Franzosen reden, der sagt, wir haben die Réserve, da ist man zwingender Miteigentümer, zwingender Erbe. Und vielleicht für heute auch der Abschluss oder die Erkenntnis, aber heute haben wir wirklich viele, viele Infos, dass dieses Pflichtteilsrecht eine nationale Entscheidung ist. In jedem Land gibt es eine andere gesetzgeberische Entscheidung. In Mitteleuropa, in der Regel, in zahlreichen Ländern gibt es das Pflichtteilsrecht, aber nicht gleich, anders ausgeformt. Manches ein noch größerer Eingriff in die Testierfreiheit, manches ein kleinerer. Großbritannien kein Pflichtteilsrecht, sondern nur so eine bedarfsabhängige Family Provision.
Christian, bringt uns zu dem wichtigen Thema, das wir heute leider nicht mehr aufarbeiten können, der Europäischen Erbrechtsverordnung.
Es wird mal international.
Und da sollten wir unbedingt einmal eine eigene Folge dazu machen, nämlich zur Frage der Rechtswahl nach der Europäischen Erbrechtsverordnung. Wie schaffe ich es vielleicht, dass auf meinen Erbfall nicht das österreichische Pflichtteilsrecht angewendet wird, sondern vielleicht das einer anderen Rechtsordnung oder dass überhaupt ein Erbrecht zur Anwendung kommt, das überhaupt kein Pflichtteilsrecht kennt. Das werden wir uns vielleicht einmal genauer anschauen.
Ich glaube, Sie hören, wir merken oder wir wissen es ja, die Musik, die komplizierten Fragen, die spielen sich im ganzen Erbrecht ab, aber das Pflichtteilsrecht, das hat noch eine andere Qualität. Das ist die hohe Kunst, man kann auch sagen, für die Betroffenen, die Geldvernichtungsmaschinerie par excellence bezüglich der Kosten allfälliger Streitigkeiten. Wir werden noch viele Folgen mit Pflichtteilsrecht verbinden.
Also doch die Streitvermeidung, wie du vorhin gesagt hast. Das
liebe Hörer, Zuhörer, kontakt@mounterbrecht.com. Schreiben Sie uns.
Bitte, wir freuen uns
wirklich. In zwei Wochen geht es weiter. Danke, lieber
Andreas. Danke, Christian. Danke dir.